Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen, das ist das Persönlich live aus dem Foyer vom Stadttheater Bern. Meine Gäste sind der Roland Jeanneret, eine von den grossen DRS-Moderatorenstimmen, eine Stimme, die ganze Generationen mit ihm aufgewachsen sind. Er ist auch seit Jahren die Deutschschweizer Stimme von der Spendeorganisation Glückskette und er geht in Pension. Auch Verena Kast ist ein Gast, wo man schon viel von ihr gehört oder noch besser gelesen hat. Die Psychologieprofessorin arbeitet nicht nur als Psychotherapeutin, sie hat auch mehrere Bücher geschrieben. Bestseller. In ihrem aktuellsten Buch geht es um Lebensrückblick. Herzlich willkommen. Roland Jeanneret, wenn man so ein bisschen ihren Lebenslauf anschaut oder anschaut, was sie alles machen, dann darf man schon sagen, sie sind ein Hans Dampf in allen Gassen. Sie haben eine Karriere bei Radio und Fernsehen gemacht, sind eben bei der Glückskette voll engagiert, haben nebenzu lange Jahre auch noch ein Puppentheater gehabt, wo sie damit unterwegs sind, sind aktiv für Berufsorganisationen. Ich könnte jetzt noch weiter aufzählen, wenn sie überhaupt in Pension?
Ich habe jetzt zuerst gedacht, dass Psychotherapeuten mehr auf meine Wundenpunkte ansprechen, und nicht dir, Karin. Aber du hast jetzt gerade etwas angesprochen, natürlich mit mir zu tun hat. Mich fasziniert unglaublich viele Sachen. Und der Hans Dampf in allen Gassen, den würde ich jetzt absolut positiv sehen und nicht negativ. Ja, nämlich die vielen, vielen Gebiete, die er aufzählt hat, miteinander können verknüpfen und so. Nein, in Pension wollte ich überhaupt nicht. Ich habe auch kürzlich gelesen, irgendwann so in einer Zeitung, ich tue abtreten. Ich habe das Gefühl, ich tue jetzt die auftreten. Ich möchte eigentlich einen neuen Lebensabschnitt anfangen. Pension tönt so nach zurückziehen und aufstuhlen und Blutdruck messen, auch morgen so sehr. Ich stelle mir eher vor, dass ich jetzt einen Lebensabschnitt habe, der wesentlicher für mich, also eine Verwesentlichung sollte bringen. Und was ich mir auch wünsche, ist eine Entschleunigung. Ich habe vorhin gesagt, man soll ja auch das Handy abstellen, Gott sei Dank. Wenn ich so in einen Bus gehe und alle zusammen das Handy vornehmen und wild drauf rumdrücken. Und wenn ich um 9:30 ein E-Mail bekomme und am 11 frage mich, warum ich es noch nicht beantwortet habe. Pension also als neuen Lebensabschnitt.
Verena Kast, Sie sind 4 Jahre älter. Ich darf sagen, haben Sie gesagt,
ja,
67.
Steht überall.
Arbeiten nach wie vor als Psychotherapeutin. Denken Sie denn an Pension?
Also Pension ist einfach ein blödes Wort. Ich habe ja die Universität abgegeben und dadurch habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Und ich verstehe den Ruhestand als einen Ruhegang im Sinn von, dass man jetzt noch sehr vieles machen kann. Ich bin auch noch ganz vielem interessiert. Ich finde auch, ich bin eigentlich noch im Vollbesitz von meiner Kräfte. Und solange ich das habe, werde ich das machen, vor allem machen, wenn es geht, was mir Freude macht.
Was ist es, was mir Freude macht?
Ja, das kann eben Bücher schreiben sein, es kann aber auch sein, ich war kürzlich in Rumänien und habe in einer Gruppe, die Psychotherapie will lernen, einfach einmal eine Woche lang habe ich die unterrichtet. So eine Sache. Also ich möchte auch genau Entschleunigung, mehr Zeit haben. Ich erlaube mir nicht mal alle E-Mails zu beantworten. Und wobei, ich sage auch immer, ich mache nur noch, wenn ich Lust habe. Das sage ich schon seit ein paar Jahren. Aber das funktioniert nicht. Weil es hat zum Beispiel alles, was man tut, hat Administration dran. Und für die Administration habe ich einfach nicht viel Lust. Aber sonst kann ich schon noch am Lustprinzip.
Es ist ja schon so, dass viele Leute vielleicht noch nicht realisiert haben, dass man so zwischen 60 und 80, bevor man alt wird, einen neuen Lebensabschnitt hat, wo unsere Vorahnen nicht hatten. Ich war noch nicht so lange eine Tage gewesen, wo man sogar probiert, diesem Abschnitt einen Namen zu geben. Und Soziologen sagen dem Babyboomers und Werbefachleute sagen Golden Agers. Ein Name, der mir sehr gut gefällt, ist Best Agers zum Beispiel, oder?
Im besten Alter.
Und Philosophen, nein, die Lebenskünstler sagen dem zweite Pubertät.
Fühlen Sie sich manchmal pubertär, Frau Kast?
Nein, ich würde die zweite Pubertät also früher ansetzen. Ich würde die zweite Pubertät bei 50 ansetzen.
Warum?
Weil ich glaube, dass die Weichen für ein gutes Alter werden dort gesetzt. Also wenn man bei 50 jetzt eben aufhört mit dem Hamsterrad denken und sich zumindest einmal sagt, was will ich denn an sich später. Und mit 50 ist man nämlich in der Regel schon sehr auch so rebellisch. Also man findet, Himmel, jetzt habe ich das schon die ganze Zeit gemacht, gibt es denn eigentlich nichts anderes? Und von daher stellt man alles nochmal in Frage, man reflektiert und so weiter. Und ich glaube, dort fängt das gute Alter an. Und ich weiß nicht, ob wir 20 gute Jahre haben, aber in der Psychologie sind die 65- bis 75-Jährigen, die sind noch im jungen Alter. Und das müssten eigentlich Kulturträger und Kulturträgerinnen sein.
Und vor allem natürlich braucht es die Gesundheit, das muss man ja schon deutlich sagen,
klar,
sonst hat man
ja
die 20 Jahre nicht. Oder?
Frina Kast, Sie haben ja ein Buch geschrieben, und das heisst, was wirklich zählt, ist das gelebte Leben, und es geht um Lebensrückblick. Wäre ja jetzt vielleicht so ein Moment, wo man das könnte, müsste, sollte machen, müsste der Roland Schanere zurückschauen auf sein Leben jetzt?
Das wird er von selber tun. Das ist nicht eigentlich etwas, wo man einem muss sagen, so jetzt musst du zurückblicken, sondern man fängt an, oder? Man macht sehr viele Sachen, zum Beispiel das letzte Mal oder vielleicht das vorletzte Mal, oder man fängt ja nochmal an. Und das Erinnern, der Gadamer hat schon gesagt, vielleicht sei eigentlich die Aufgabe vom höheren Alter, sei es Erinnern. Aber nicht einfach in der Vergangenheit so schwelgen oder ein Mausoleum machen aus der Vergangenheit, sondern im Sinn von, was habe ich gehabt? Und die Erinnerung kann man mir ja nicht nehmen. Und was mache ich mit dem in der Zukunft? Mache ich überhaupt mit dem noch in der Zukunft etwas?
Also ich mache eigentlich das schon seit Jahren, mich mit mir selber beschäftigen, was abgelaufen ist. Also ich habe zum Beispiel für die letzten 20 Jahre jedes Jahr einen Ordner gemacht, wo ich alles reingelegt habe, was mir in diesem Jahr ist wichtig war. Mhm. Und in späteren Jahren werde ich dann umfangreich aufgebaute Ordner wieder ausmisten.
Wie dick ist ein Bundesordner?
Es ist jedes Jahr ist ein Bundesordner, ja. Und irgendwann mal mische ich das aus und schaue, was da drinnen bleibt am Schluss. Mhm. Also in dem Sinn bin ich mir dem eigentlich sehr bewusst. Mir hat etwas noch fasziniert in eurem Buch, Frau Kast. Ihr schreibt an einem Ort, prägen für das Leben tut einem ja ganz stark, was Eltern und vor allem was Grosseltern für Bomo einem gesagt haben, was man so an Lebensweisheit als Kind mitbekommt.
Also Morgenstund hat
Gold im Mund zum Beispiel. Oder, da gibt es ganz viele so Sachen. Wobei, also das Gold, das macht man ja heute alles zusammen mit Keramik und so, was man im Mund hat. Oder? Das ist ja nicht mehr ganz so goldig wie früher. Aber von dort her hat mich das noch interessant gedacht, dass man vielleicht gar nicht so frei über sein Leben nachdenkt, weil man sehr viel stärker von der Kindheit geprägt ist, als man sich bewusst ist. Das könnte wahrscheinlich noch mal bestätigen.
Ja, das kann ich wirklich bestätigen, das stimmt. Wobei man sich natürlich gerade auch mit diesen Bonbons, mit diesen Motiven, die man von daheim überkommt, natürlich auch zum Teil auseinandersetzt. Oder? Also ihr habt jetzt vorhin so lachend, Morgenstund hat Gold im Mund. Ich habe einmal mit einem Mann geschafft, der also wirklich jemand war, der erst am Abend wirklich zur Vollform aufgelaufen ist, der aber eigentlich sehr kreativ war. Und der hat ganz lange immer unter dem gelitten, weil er das Gefühl hatte, er ist kein guter Mensch.
Weil er früher müsste aufstehen.
Morgenstund hat bei ihm nur Schlaf im Maul gehabt, oder? Nichts anderes, ja? Und mit so etwas muss man sich ja dann auch auseinandersetzen, aber gewisse Sachen, die passen dann einfach und dann laufen wir weiter. Ich glaube, man muss furchtbar aufpassen, dass man nicht als Kopie von den Eltern stirbt.
Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch einer, der erst am Abend zwischen 11 Uhr am Abend und morgen um 2 Uhr zur Hochform aufläuft und wahnsinnig gerne morgen ausschlafen. Aber es hat etwas. Am Samstag, Sonntag macht es nicht so, aber am Montagmorgen hat man ein schlechtes Gewissen. Dann gehörst du in die anderen Schneeschnutzen und wieder Kehrichtabfuhr kommt. Und alles im Arbeiten, die sind sicher auch früh aufgestanden. Das ist richtig, ja.
Was gibt es denn bei Ihnen für Bomo von Eltern oder Grosseltern, Roli Schanere, die Sie geprägt haben?
Ich habe von daheim aus, ein bisschen genereller gesprochen, sehr ein höchstes Gerechtigkeitsgefühl mitbekommen. Mhm. Bei uns daheim hat man viel darüber geredet, ob das gerecht ist oder nicht. Ich kann mich noch heute furchtbar aufregen, wenn es an einem Ort ungerecht zugeht. Ob das ein Parkbus ist, den ich nicht verdient habe, ärgert mich masslos. Aber eins, Bomo oder eine Lebensweisheit, wo ich weiss, dass meine Mutter, meine Eltern immer gesagt haben, ist ehrlich wert am längsten, zum Beispiel. Und ja, ich glaube, das hat mich effektiv geprägt. Du hast ja zigmal im Leben hast ja ein bisschen die Welle, wo du ehrlich sein oder wo du ein bisschen schummeln, wo du ein bisschen...
Haben Sie ein Beispiel?
Also manchmal gibt es einfach Sachen im Leben, die nicht so furchtbar angenehm sind. Wenn man einen Ort versagt hat, zum Beispiel, und dann tut man das selber ein bisschen schöner reden und so. Und dann kommt dann sehr schnell der Moment, ist das noch ehrlich, oder? Also Ehrlichkeit jetzt nicht nur in Bezug auf Geld oder sowas.
Ja, ja.
Dass man bei Glückskötti hat müssen ehrlich sein, ein Leben lang und immer ist geblieben. Das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn man sammelt und so. Es geht mehr manchmal um vor sich selber oder auch gegenüber anderen etwas ein bisschen zu kaschieren. Und da kann man ein schlechtes Gewissen bekommen.
Das und was möchten Sie, wenn Sie das merken?
Ja, ich probiere einfach die Ehrlichkeit zu leben. Wobei, was heisst das schon ehrlich? Ich meine, irgendwo, das schreibt das auch im Buch sehr interessant, sehr viele Geschichten, die man erzählt, verändert man im Laufe des Lebens. Mhm. Man meint, etwa Sachen seien so gewesen, aber es war gar nicht so gewesen, Tatsache. Ja, das sind eine Zeit als Journalist in der Ausbildung an einem anderen Beispiel auch können mitverfolgen. Wir haben mal untersucht, was Augenzeugen bei Verkehrsunfällen erzählen. Und da gibt es auch so Schilderungen, die 180 Grad auseinandergehen vom gleichen Ereignis. Und das hat mir gezeigt, wie relativ letztlich Aussagen gültig sind.
Verena Kast, gibt es bei Ihnen Bonmont-Sachen, die Ihre Eltern Ihnen beigebracht haben, gesagt haben, die kleben geblieben sind?
Ja, der Herr Schenneri hat mir jetzt gerade draufgebracht. In unserer Familie, ich weiss gar nicht, von wem es kommt, ist auch ehrlich wert am längsten. Das ist, vielleicht hat man das dort mal einfach so gesagt. Und ich versuche eigentlich auch fair zu sein. Also ich habe das ehrlich sehr viel mehr auf Fairness rausgenommen. Ja. Und, aber von meiner Mutter ist ganz klar etwas gekommen, wenn ich das Gefühl hatte, ich komme nicht genug zurück über von irgendetwas, dass sie dann gesagt hat, ja weisst, es ist jetzt gleich, ein Gutes gibt immer wieder ein Gutes. Also so die Idee, und das ist etwas, ich lasse mich noch relativ leicht ausbüten, weil ich, oder ich muss kämpfen gegen das Ausbütet werden, weil ich im Rücken immer so sage, ja, ja, ein Gutes gibt immer wieder ein Gutes.
Aber man sagt doch, wenn man in den Wald reinruft, kommt es zurück, irgendein.
Das stimmt ja auch psychologisch, oder? Wenn ich den Leuten mit einem total bösen Gesicht begegne, dann schauen sie böse zurück. Wenn ich es aber anstrahle, dann strahlen fast alle auch zurück. Also von daher, wie müssen die anderen nähern. Das hat eine grosse Wirkung, wie sie sich wieder auf uns bezieht.
Aber das, was Sie sagen mit dem Gutsein und es kommt dann schon irgendwann, ist das dann etwas, was Sie dann mit der Zeit wie gefunden haben oder haben müssen sagen, ich muss mich da zwischen die auch abgrenzen?
Ja, ich glaube, man muss natürlich aufpassen. Also ich finde, man darf die Motive auch nicht einfach für bare Münzen nehmen. Meine Mutter hat sich auch schon ausbeuten lassen, oder? Und infolgedessen, da muss man sich dann einfach fragen, lohne ich mich jetzt ausbeuten? Oder ist es noch das, was ich freiwillig gern gebe? Also es geht ja gerne nicht darum, dass man nicht man soll hergehen oder so. Im Gegenteil, ich finde, hergehen macht reich. Aber dann trotzdem schon wieder die Frage, ja, stimmt es jetzt noch? Oder muss ich so mal sagen, nein, da ist meine Grenze. Weil ich finde, eine Grenze zu haben, eine Grenze zu setzen, ist natürlich auch wichtig.
Also es muss irgendwo ein Ausgleich da sein.
Ja, ja.
Wenn Sie jetzt sagen, was wirklich zählt, ist das gelebte Leben, was würden Sie denn sagen, was ist das, wenn man so zurückschaut, wo wirklich zählt im Leben? Also, sind es die Freunde? Oder was ist das, wo man vielleicht jetzt auch aufs Alter hin muss, daran festhalten und schauen?
Also, ich glaube, zum einen ist es einfach, was man gemacht hat im Leben. Weil alles, was man gemacht hat, zieht ja irgendwie auch Fäden. Gute und schlechte Fäden. Und dann sind es natürlich Beziehungen. Ich denke, Beziehungen sind eigentlich da, wo eben überhaupt für uns Menschen ungeheuer wichtig sind. Oder wir sind ja soziale Wesen, wir können ja gerne nicht ohne Beziehungen sein. Und Beziehungen, wo man einander vertraut, wo auch zum Beispiel nicht so viel Neid entsteht und so weiter, die sind ganz wichtig. Und wenn wir Probleme haben, dann reden wir mit unseren besten Freunden. Also von daher würde ich schon sagen, das ist so.
Also ich sehe es natürlich genau gleich jetzt mehr als Journalist. Ich bezeichne mich ja primär als Journalist und Kommunikator. Und nach 40 Jahren Journalismus hat man ein unglaubliches Beziehungsnetz mit Hunderten von Leuten. Und wenn man das kann miteinander verbinden kann, das ist eine Art zu leben, die sich nachher da drinnen spiegelt. Wir machen bei uns daheim regelmässig so Suppentopftreffen. Da kommen etwa 30 Leute zu Besuch jedes Mal. Das ist so das, was wir knapp in unsere Wohnung reinbringen. Und wenn ich so ein bisschen schaue, wer dort zusammenkommt, das ist der Spiegel letztlich von meinen Beziehungen. Da hat es Verwandte dabei, da hat es Jugendfreunde dabei, Berufskollegen dabei, interessante Personen, die ich sonst begegnet habe und so. Und ich vertraue sogar ein Stück weit darauf, dass so in einem Lebensabschnitt, wo man auf die Beziehungen vermehrt, noch angewiesen ist, dass das auch verhebt dann. Und ich spüre das schon heute, dass man füreinander da ist, es einem schlecht geht und so. Das ist das geflochtene Netzwerk, oder ja, es ist wahrscheinlich ein Netzwerk, glaube ich, wo letztlich einem sagt, das war das gelebte Leben.
Ja, das würde ich auch so sehen. Und in dem Netzwerk blitzt ja immer dann auch wieder auf. Man hat ja ein Ereignis miteinander, oder? Wo man dann noch sagt, weißt du, da. Und dann kommt ja immer wieder ein Stück Leben, kommt dann wirklich auch ins Gefühl zurück. Mhm. Oder ihre Ordner in Ehren, das ist eigentlich die Grundlage. Aber dann muss man ja das Blatt rausnehmen und sagen, wie hat es sich denn da angefühlt? Und was war denn das eigentlich gewesen? Und bedeutet es mir noch etwas?
Wichtig ist einfach, dass man etwas investiert. Ich glaube, die Leute, die einfach warten, dass es ihnen irgendwie gut geht. Es ist das, was wir schon vorhin gesagt haben, mit dem Wald reinrufen. Ich glaube, indem man nichts macht, passiert auch nichts. Ja. Mit Warten wird auch das Leben nicht gelebt, sondern man muss dort in jeder Form investieren. Das kann emotional sein, das kann anders sein.
Also vorher schon ein bisschen angedeutet, Sie haben definitiv viel gelebt, viel gemacht. Wenn Sie jetzt zurückschauen, jetzt, wo Sie dann pensioniert werden,
oder alles andere. Pensioniert.
Also, Entschuldigung. Sie treten nicht ab. Aber, wenn Sie zurückschauen, wenn jetzt jemand würde kommen und würde sagen, kannst du noch einmal von vorne anfangen, würden Sie wählen?
Ja, das ist noch schwierig. Nicht jeden Abschnitt möchte ich noch einmal gleich erleben.
Ich
die Schulzeit, der habe ich eher gelitten. Ich habe immer tausend Sachen neben der Schule gemacht. Da hat schon auch ein bisschen gelitten darunter zum Teil. Wobei ich auch schöne Stunden
erlebt. Also was hat Ihnen nicht gefallen an der Schule?
Der Latinunterricht zum Beispiel, während 6 Stunden pro Woche eine Sprache zu lernen, die zwar sehr wichtig ist für die Linguistik und die Grundlage, aber das hat man mit 2 Stunden in der Woche gemacht. Ist schon abgeschafft worden in der Zwischenzeit. Keine Schule mehr, heute eben viel Latein. Vielleicht noch Klosterschule irgendwo, ich weiss nicht. Aber das war zum Teil vertane Zeit gewesen. Man hätte viel, viel Gescheiteres für das Leben gemacht in der Schule. Ich bin nicht wahnsinnig scharf auf Mathematik gewesen. Ich habe eine einzige Formel noch, die ich noch heute weiss. Aus der Mathematik, wenn 20 Leute einander zuprosten, wie manchmal macht es Klingeling, das macht n mal n minus 1 halbe, also 190 Mal in dem Fall, wo das Klingeling macht, wenn 20 Leute sich anprosten. Das kannst du brauchen für das Leben, oder? Das ist etwas, das kannst du anwenden. Aber ich habe gelitten, das ist... Aber ich habe gelitten in der Schule mit Sachen, die ich nicht eingesehen habe, für was sie in seinem Leben. Wobei man jetzt muss ein bisschen ehrlicherweise sagen, ich kann natürlich auch nicht alles abschätzen, manchmal, was man im Leben hat. Aber wenn ihr mich jetzt fragt, was ich vielleicht anders gemacht habe im Leben, eine Weichenstellung, wenn ich vielleicht heute noch einmal beruflich hinterfür könnte und entsprechend Eignung hat, möchte ich vielleicht Helikopterpilot werden. Das wäre jetzt etwas, was mich noch reizen würde. Ich finde den Helikopter ein unglaublich tolles Fluggerät. Aber ich würde vielleicht gleich auch den Beruf des Journalisten wählen, wobei ich gar nicht Journalist werden wollte, ich wollte Schauspieler werden ursprünglich. Dann hat sich das aber aus familiären Gründen nicht ergeben. Dann habe ich beschlossen, ich werde Theaterkritiker. Einfach von der anderen Seite vor der Bühne. Und ich habe in meinem Leben 2 Theaterkritiken geschrieben. Ich bin dann einfach in Journalismus hineingerutscht, bin bei meinem Praktikum beim Radio hängen geblieben. Und von dort her würde ich sagen, ist das gut gewesen, wie es gelaufen ist.
Felina Kast, Sie sind gerne in die Schule.
Ja, ich bin sehr, sehr gerne in die Schule. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und ich denke einfach, ich hatte zu wenig Anregung gehabt. Und ich habe alles gelesen, schon vorne in die Schule, weil ich habe ältere Geschwister, die haben können lesen. Das war spannend. Und für mich war nachher die Schule einfach der Ort, wo man ganz einen Haufen interessante Sachen lernt. ich habe auch nicht immer alles gleich gern gehabt, aber an wen ich sehe, wie heute die Schule ist im Vergleich zu uns damals. Also bei guten Lehrern würde ich heute gerne noch mal in die Schule gehen.
Sie sagen zu wenig Anregung. Sie sind ein wildes Kind gewesen.
Was bin ich?
Ein wildes Kind
gewesen. Ja, ich bin ein relativ wildes Kind gewesen. Also ich habe immer noch sehr viel Bewegung gern und ich bin auch immer ein sehr bewegtes Kind gewesen. Nur auf einem Bauernhof dürfen wild sein, oder? Da wird man nicht so domestiziert. Aber das ist klar, ich bin auf Bäume hochgeklettert, ja, so was man halt macht.
Also und haben ab und zu auch andere angeführt?
Ich habe andere angeführt, ich kann mich erinnern, da bin ich noch sehr klein gewesen, da habe ich so eine Gruppe angeführt und habe gesagt, wir tun jetzt graben und wenn wir lang genug graben, kommen wir aus Australien raus. Und ich habe das halt gelernt, dass in unsere Antipoden, der Wortausdruck habe ich damals noch nicht gehabt, habe ich faszinierend gefunden, oder? Und habe natürlich auch gefragt, habe gesagt, wenn wir jetzt da würde graben, ja. Und dann habe ich so einen Trupp genommen und habe dann geschaut, dass die so graben. Und am Schluss bin dann nur noch ich die gewesen, die graben haben, weil alle gesagt haben, ja, wir kommen eh nicht bis auf Australien.
Ja, vor allem kannst du es einfacher haben, nach Australien zu gehen, als auch durchzugraben.
Ja, ja, aber nicht zu derselben Zeit, oder?
Wie weit aber haben wir graben?
Also, ich bin heute der Ansicht, es waren sicher etwa 1,5 Meter. Auf alle Fälle, wir sind ohne dran schon gewesen, oder? Also, wir haben da Mühe gehabt, um die Erde aufzubringen.
Es ist langsam warm geworden.
Und dann sind wir nachher sind wir auch noch angeschumpft worden, oder? Was uns einfällt, so Löcher zu machen. Oder? Weil wir haben dort Wiese ein Loch gemacht, und zwar dort, wo es am weitesten war.
Sie sind ja offenbar auch sehr eigenwillig als Kind, haben Sie mir selber gesagt, Roy Jeanneret.
Ja, also ich habe das vorhin schon ein bisschen angetönt, mich ganz viele andere Sachen interessiert. Ich habe schon immer ein bisschen Flair für Theater und das Theaterle. Wir haben mit Kindern aus dem Quartier zusammen während Jahren ein Kasperli-Theater aufgebaut, das in der Garage, Autogarage von meinem Vater von ihm, von denen stattgefunden hat. Wird heute polizeilich verboten. Wir sind mit 60, 70 Kindern in der Autogarage gewesen. Das ist absolut mörderisch. Zum Glück hat das dann niemand gewusst. Und wir haben meistens so viel Zeit gebraucht, für das Organisieren von allem, Plakat machen, Reklame machen, mit dem Leiterweg im Quartier und so, dass ein bisschen Zeit gefällt hat, Stück nachher auszuschaffen, die wir eigentlich wollen spielen. Und dann haben wir uns dort zu einem ganz, ganz guten Prinzip können eigentlich entwickeln. Wir haben ähnlich wie Jazzmusik nur das Spielmotiv abgemacht miteinander und jedes Mal darauf improvisiert. Und das hat eigentlich, Ich glaube, im Rückblick hat es mir sehr geholfen, eine gewisse Schlagfertigkeit, einen gewissen Umgang mit Sprache herzubringen. Weil wir haben mit den Kindern zusammenlaufend ein Stück entwickelt. Und da musst du ziemlich wach sein, dass du nicht entgleist unterwegs, oder? Und manchmal mussten wir das wieder anders drehen und so. Und das gibt einem, das war eine Lebensschule gewesen, mit Sprache umzugehen, mit Situationen fertig zu werden, weil die einem manchmal schon provoziert. Man ist verrissen gespielt, haben sich Kings aufgeregt, haben sich Handvoll weiss Käse hinter das Kasper ausgeschossen und wir sind laufend eingedeckt worden mit Käse und so. Also die sind dann richtig in Fahrt gekommen. Und
wie das, provoziert zum Beispiel?
Ja, das war einfach ein Räuber gewesen, der so gemein ist gewesen, dass die so verrückt sind worden, dass die haben Käse Handvoll weiss genommen und dem das angeschossen haben, dass es uns Kopf bereicht hat, haben sie weniger gedacht, natürlich. Aber das ist natürlich gemerkt, dass sie Grenzen. Wir haben ein Stück aufgeführt, das an drei Orten im Saal nachher ein gelunkenen Boden war, weil ein paar in die Hose gemacht haben und vergessen haben, auf die Toilette zu gehen. Das ist schon Bestätigung, dass etwas auslöst, ist, oder? Das ist
und eine wunderbare Vorbereitung für die Journalistenkarriere, oder?
Ja, das hat mit dem zu tun. Ich glaube, meine Liebe zu reden und auch wieder einen gewissen Schlagfertigkeit müssen zu schlagen, was ja auch als Moderator muss. Das kommt von dort.
Ja, das denke ich auch. Super. Das sollte man propagieren.
Genau, man sollte mehr Kinder dazu bringen, improvisiert Kasperli-Theater zu machen.
Genau.
Schweizer Radio DRS1, Sie hören es persönlich mit der Psychologieprofessorin und Buchautorin Selina Kast und mit dem Mr. Glückskette, Roland Jeanneret. Und ich sage es jetzt nicht schon wieder, wo ich jetzt in Pension gehe, das ist nur ein Begriff. Persönlich Am letzten Sonntag vor Weihnachten, da wird geholfen. Der ist im Moment mit jeder Rappenzelt unterwegs. Und pünktlich auf die Weihnachtszeit kommen auch die vielen Spendenbriefe. Ein bisschen böser gesagt, vielleicht Bettelbriefe. Verena Kast, haben Sie sich schon geärgert über so Post?
Nein, ich ärgere mich im Grunde genommen nicht. Ich ärgere mich vor allem dann, wenn ich gerade etwas eingezahlt habe. Und dann kommt eigentlich der Dankesbrief mit dem neuen Einzahlungsschein. Und ich weiss in der Regel einmal nicht so, wann ich schon eingezahlt habe. Und häufig bin ich dann eben gut, es gibt dann wieder ein Gutes, oder dann mache ich das weiter. Und wenn dann aber der dritte oder vierte kommt, dann erinnere ich mich. Und ich habe mich aber jetzt unterdessen habe ich mich umbesonnen. Ich tue einfach ein paar Projekte, die ich wirklich regelmäßig und lang unterstütze. Und ich denke, das ist jetzt für mich die bessere Form.
Wie wählen Sie die Projekte aus?
Ja, ich finde immer, dass in Afrika viele Kinder sind, die nicht in die Schule können. Vor allem Mädchen, die nicht können in die Schule. Und das finde ich, Schulbildung finde ich etwas vom Allerwichtigsten. Damit eben, dass man aus der Armut rauskommt. Und das sind so die Arten, wie ich das dann nehme.
Kompliment, genau so sollte man, glaube ich, Spendungen. Es gibt ungefähr 1500 Hilfswerke und Hilfsorganisationen in der Schweiz. Davon sind gut 500, haben das CWO-Güterzeichen. Dann kann man die anderen 1000 vielleicht schon mal ein bisschen auf die Seite legen. Aber die machen auch gutes Zeug. Aber Gewähr, denke ich, ist eigentlich schon, dass, für das gibt es auch Güterzeichen. Und wir sollten vor allem ein paar ganz wenige Hilfswerke auswählen und die namhaft unterstützen. Und nicht die Einzahlungsscheine sammeln und Ende des Monats einfach 15 Hilfswerke 10 Franken schicken. Da kann man das Geld auch zum Fenster ausschiessen, weil das Verbuch von diesen 10 Franken kostet mehr, als was man spendet. Also von dort her, sich entscheiden, will ich für Gesundheitsfragen, will ich für Kinder, will ich für Tiere, will ich für Katastrophen geben, dass soll jeder seine Ruhe sich überlegen. Es soll sich auch nie auf der Straße bedrängen, der Leute, die ihm da so LSV-Spenden wollen, abbringen und man nicht mehr weiss, wo das Geld überhaupt eigentlich jetzt überall her verteilt wird und so, sondern überlegen, was will ich unterstützen und das mit möglichst einem guten Betrag machen, aber ganz wenig. Ich glaube, das nützt, das bringt einen weiter.
Sie sind ja, kann man sagen, Rolischaner, Millionen oder Milliarden schwer mit den Spenden, die Sie mit der Glückskette zusammen gesammelt haben.
Also ich habe geholfen, ich habe mitgeholfen, rund gut 1 Milliarde Franken zwischen 1983 und heute toll zu sammeln. Und das tue ich nicht auf uns beziehen. Das ganz grosse Merci geht an die Spenderinnen und Spender. Wir sind nur die Schwungrad gesehen, die dazu zu bringen. Aber die Solidarität in diesem Land, in dieser Schweiz, ist grossartig. Ich habe gestern Abend gedacht, ZDF hat auch eine Sammlung gehabt, gestern Abend ein Herz für Kinder. 15 Millionen Euro, das ist eine ganz tolle Zahl. Aber wenn ich denke, dass wir für Haiti 66 Millionen gesammelt haben, für Pakistan, wo man uns nicht sehr viel Gutes gesagt hat, das Geld geht sowieso aus zu den Taliban und, haben wir 42 Millionen Franken. Mit Glückskette allein in diesem Jahr 120 Millionen Franken Spenden bekommen. Das ist, glaube 17 Franken oder 16 Franken pro Einwohner in diesem Land. Das ist unglaublich.
Also, und wie verteilen die denn die Spenden?
Also, verteilen ist schon mal nicht ganz das richtige Wort. Glückskette finanziert konkrete Projekte von ihren Partnerhilfswerken. Das sind im Moment 31, wo wir mit ihnen zusammenarbeiten. Und sie macht die grosse Arbeit. Glückskette sammelt und berichtet wieder, was sie macht. Sie wählt mit Experten die Projekte aus, sie analysiert sie und sie kontrolliert sie. Aber die eigentliche Arbeit wird outgesourced, vertraglich festgelegt und überwacht. Und am Schluss übernimmt Glückskötti quasi wieder das Projekt, wenn es fertig ist. Also von dort her nimmt man eigentlich die besten Hilfswerke und die besten Medien, die besten Sammelmethoden und probiert das als ein grosses Solidarwerk zusammenzubringen. Und ich darf das hier schon sagen, ich hätte mich nie als doch kritischer Journalist während der letzten Jahrzehnte so eingesetzt für die Idee, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass Glückskötti ein sehr gutes System ist. Das heisst, ich kenne im Moment auch im Ausland kein besseres System. Und eine der grössten Freuden hat mir die Frankfurter Rundschau gemacht, wo sie wirklich geschrieben hat, Deutschland bräuchte eine Glückskette. Das gehört man sonst von der Finanzministerin eher umgekehrt.
Ein Wahnsinns-Werbespot. Danke, Rolly Schanner. Verena Kast, helfen würde ja vielleicht möglicherweise auch heissen, helfen vor Ort. Die Leute in Gebieten, in Katastrophengebieten sind je nachdem traumatisiert. Könnten Sie sich vorstellen, als Psychologin an so einen Ort hinzugehen?
Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, an so einen Ort hingehen, aber nicht im Sinn von, ich denke immer, wenn an einem Ort Zunahme zum Beispiel so etwas passiert ist, dann müssen eigentlich die Leute vor Ort mit denen zumindest die einheimischen Leute arbeiten, weil die Kultur kennen. Also ich finde, wir sollten nicht so arrogant sein und das Gefühl haben, wir wissen es sowieso besser. Wir wissen vielleicht ein paar Techniken besser. Und von daher würde ich sagen, wir würden eben hingehen und die Leute vielleicht 14 Tage briefen. Also wir würden hingehen und einfach mit denen mal sagen, was sehen ihr als Wichtigste an, was sehen wir als Wichtigste an und ihnen eigentlich eine Idee geben, wie man vielleicht die Ideen, die sie schon haben, auch noch ein bisschen könnte ausbauen. Und dann aber vor allem auch die Helfer an diesen Ort, die sind ja ungeheuer unter Druck und unter Stress. Und die würden ja eigentlich dann wieder jemanden brauchen, den sie auch mal abladen können. Oder? Weil alle laden bei ihnen ab und irgendwann kann man ja nicht mehr. Das weiss man ja aus der Psychotherapie. Und ich für da könnte man hingehen. Und so etwas könnte ich mir schon vorstellen. Aber nicht ein halbes Jahr oder so, sondern 2 Wochen, 3 Wochen vielleicht.
Sind Sie aus Berufung zu der Glückskette gekommen, Alexandre?
Nein, also aus Beruf, aber nicht unbedingt aus Berufung. Ich habe als Radiojournalist eines Tages den Auftrag bekommen, einfach einen Sammeltag zu moderieren, weil mein Chef das immer gemacht hat, in die Ferien ist. Und ich habe eine sehr ausführliche Instruktion bekommen, für das zu machen. Er hat nämlich gesagt, los, es ist ganz einfach, machst einfach, dass möglichst viel Geld zusammenkommt. Das war meine Einführung in die Glückskette-Arbeit. Und als er zurückkam aus der Ferien, hat er gesagt, los, das hat ganz gut geklappt, kannst du das in Zukunft einfach weitermachen. Ich habe noch sonst viele Sachen im Haus. Und so bin ich dann schon irgendwie drin gewachsen. Eine zweite Provokation war, dass mir Spender einen Dankesbrief von Glückskötti zurückgeschickt hat, der von Genf, von der Zentrale, ist an den geschickt wurde. Und dort hat so 14 Zeilen 13 Deutschfehler drin gehabt. Und dann hat er mich gefragt, und das hat mich da oben gemacht, nicht einmal die Fehler, geht ihr mit dem Geld gleich sorgfältig um wie mit der deutschen Sprache? Das hat mich dann schon provoziert. Und dann habe ich dann mit unserer Zentrale in Genf als Radiojournalist gesagt, los, das könnt ihr nicht machen. Also mit dem tut ihr euren ganzen Ruf ruinieren. Und dann haben sie gesagt, ja, wir wissen es bei uns, eben nicht mehr richtig Deutsch zu Genf und so weiter und so. Könntest nicht du uns aber die Übersetzungen machen? Das wäre doch ganz toll. Und so bin ich dann langsam in ein Mandat übergerutscht vom Radiomönch zum Glückskötti-Mönch. Aber ich habe immer, und das ist mir noch wichtig, ich habe immer Glückskötti als eine weitere Dimension vom Journalismus angeschaut. Und nicht irgendwie das, so das Gutmönchentum, wie man manchmal gehört. Journalist heisst doch informieren, auf einen Punkt bringen, verdichten, vielleicht kommentieren und dann lässt man die Leute in der Regel allein. Mit ihrer ganzen Wut, dass er Milosevic Millionen Leute an die Grenzen treibt, da bist du allein und da kannst du zwar daheim in den Teppich beißen, wenn du willst, aber es nützt dir nichts. Und jetzt gibt es Möglichkeiten, journalistisch, medienmässig, die Ohnmacht und die Hilflosigkeit, die wir alle haben in so Momenten, zur Solidarität umzuwandeln. Und das ist für mich eine weitere Dimension des Journalismus.
Wen spenden die Leute am meisten?
Wenn sie betroffen sind. Ich glaube, Betroffenheit, Glückskötti, da stehe ich dazu, auch wenn das manchmal nach Pfui tönt. Glückskötti ist ein hochemotionales Sammelsystem. Das läuft über den Bauch und nicht über den Kopf. Ich darf ja nicht zu viel überlegen, man muss spenden über den Bauch. Das ist wichtig und das ist auch richtig, weil wir können nur in so kurzer Zeit so viel Geld mobilisieren, wenn die Leute betroffen sind. Und zwar durch Fakten ehrlich betroffen, nicht durch bildige Rotzgofen auf dem Einzahlungsschein, die ihm da so angrennen und so. Ich mag die Werbung mit diesen kleinen Kindern nicht mehr sehen, wo man extra die Nase nicht putzt hat, bevor der Fotograf gekommen ist. Sondern ich glaube, wir müssen mit Fakten ehrlich und offen sagen, wie es ist. Wir müssen so sagen, wie schwierig das ist, dass man zum Beispiel in Haiti im Moment in Port-au-Prince nicht helfen kann, weil es 1,5 Jahre braucht, für einen Schutt wegzuräumen und dann noch 2 Jahre für einen Masterplan aufzubauen von dieser Stadt von 2 Millionen. Das muss man ehrlicherweise sagen den Leuten und nicht so tun, wie wir die Welt würden verändern über Nacht.
Ich möchte beim Stichwort Emotionen bleiben. Sie sind ja eigentlich die Fachfrau für Emotionen. Emotionen ist eines von Ihren grossen Themen als Psychologieprofessorin, als Psychologin. Stimmt es, was er sagt?
Ja, das ist ganz richtig. Also grundsätzlich ist ja so, dass Menschen ja durchaus auch solidarisch sind. Oder? Das ist ja nicht so, dass wir einfach die gierigen Tiere sind. Oder nur egoistisch sind. Wir können egoistisch sein, aber wir können auch solidarisch sein. Also wir haben auch die Liebe für den anderen Menschen. Aber wir müssen natürlich das Gefühl haben, es ist notwendig. Und darum spenden wir wirklich dann, wenn wir selber vielleicht auch uns hineinfühlen können, oder? Man muss sich hineinfühlen können. In Naturkatastrophen können wir uns relativ gut hineinfühlen. Wir wissen, wie wäre jetzt da, wenn bei uns plötzlich alles überschwemmt wäre. Sagen wir ja sogar, oder? Würden wir sagen, Jesus, was würden wir denn jetzt eigentlich tun? Wir sind sicher weniger zum Beispiel zum Spenden bereit, wenn es kriegerische Sachen sind, weil man das Gefühl hat, da ist man selber die Schuld. Und das ist auch etwas, wo man so einen Widerstand dagegen hat. Aber grundsätzlich, wenn unsere Emotionen angesprochen sind, dann ist unser Lebendige angesprochen und dann ist, natürlich ist dann auch der Egoismus angesprochen, aber es ist auch der Altruismus oder die Solidarität angesprochen.
Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt so wie Sie quasi das Fach können, eben Sie haben sich mit Emotionen befasst, mit Bindungen, Trennung, Imagination, das sind so Ihre grossen Themen. Wissen Sie selber immer, wenn jetzt jemand quasi mit Ihnen spielt? Haben Sie weisse Flecken, wo Sie selber auf Sachen reingehen?
Ja, natürlich keine. Ich bin an sich ein recht vertrauensvoller Mensch. Und Psychologie will mir vielleicht lehren, ein bisschen misstrauischer zu sein, aber das gefällt mir nicht. Oder? Also ich finde, ich bin lieber vertrauensvoll und gehe auch einmal rein, als ich bin gegangen im Leben ganz misstrauisch gegenüber und denke, will der mich jetzt wieder reinlegen oder so. Wobei, wir können natürlich Körpersprache lesen. Aber wenn ich will etwas anderes hören, als der Mensch sagt, dann höre auch ich etwas anderes.
Und weisse Flecken im Sinn von, dass man eigentlich weiss, wie etwas psychologisch wäre oder wie man müsste sein oder wie man müsste etwas machen, dass es funktioniert. Und selber macht man es aber nicht so.
Ja, theoretisch können wir das sehr gut.
Oder? Okay, jetzt sind praktisch drin.
Ja, zum Beispiel manchmal mit dem Ärger. Oder ich mache ganz viele Vorträge im Zusammenhang mit dem Ärger. Ich finde Ärger ganz eine super Emotion. Oder weil der Ärger macht einem ja, dass man so alert ist. Und der Ärger sagt, du gehst mehr über Grenzen. Oder du lässt mich nicht meine Grenzen erweitern. Und indem wir den Ärger ausdrücken, verhindern wir eigentlich, dass wir den anderen nachher totschlagen müssen. Oder dass wir einen Haufen Probleme bekommen. Insofern ist der Ärger etwas ganz, ganz Sinnvolles. Und ich verkündige immer wieder den Ärger, den sollte man immer noch den formulieren, wenn man ihn noch kann menschlich formulieren. Also schon mit einem gewissen Zorn drin, aber wo der andere schon merkt, so, jetzt gilt es ernst. Aber nicht da, was wir Schweizer immer wieder machen, den Ärger abschlucken und so weiter.
Und dahinter nur drüber reden.
Ja, dahinter, darum, aber ich tue gerne nicht so sehr hinter drum, sondern ich sage den auch nicht in dem Moment und dann werde ich einfach plötzlich Granate verrückt. Und dann weiss ich schon, was passiert ist, oder? Aber es ist dann eben auch zu spät.
Ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Meine Umgebung leidet manchmal schon unter diesen Wutausbrüchen, die ich habe. Ja, noch nicht so lange habe ich da so ein Navigerät, das mich so geärgert hat, dermassen am Boden zertrümmert, dass nichts mehr geblieben ist davon. Und das hat mir wohl getan, sehr wohl getan. Ja, wenn ich hätte können, wäre ich noch drüber gefahren, aber es war kein Auto in der Nähe gewesen. Es gibt gewisse Geräte oder gewisse Sachen, die haben mich so geärgert, dass die eine Daseinsberechtigung verwirkt haben. Die kein Recht mehr weiter zu existieren. Eben zum Beispiel ein Gerät, das nicht will, wie ich will, das kann man eigentlich entsorgen. Und von dort her, glaube ich, ist das ganz wichtig. Sonst hätte ich vielleicht, weiss ich was, einen Herzinfarkt, wenn ich mir das, den Ärger, den es halt manchmal gibt, nicht könnte abladen. Ich glaube auch, Ärger ist ein Gefühl, man dazu muss stehen. Es gibt eine Grenze, wo er verletzend wird, wo er beängstigend wird für jemand anderes. Das ist ein bisschen heikel.
Was machen Sie in so einem Moment? Sagen Sie Entschuldigung?
Da müsste man jetzt meine Frau fragen, die mich manchmal man muss aushalten muss. Sie sitzt da und lächelt verschmitzt. Also von dort her. Nein, ich probiere natürlich, mich möglichst schnell wieder zu sammeln und so. Aber so ein Wutausbruch irgendwie gehört auch zu uns. Das finde ich mir sehr schön, dass ihr das mir zulässt, sozusagen.
Würden Sie denn sagen, Sie sind ein einfacher Mensch, um mit dem auszukommen?
Ich bin, glaube ich, ein durchschaubarer Mensch. Man kann mit mir gut auskommen, wenn man ein bisschen weiss, wie ich funktioniere. Aber sonst bin ich vielleicht schon nicht immer ganz einfach. Das ist, da müssen andere Leute fragen. Das finde ich sehr, sehr eine schwere Frage, für selbst zu beantworten.
Ja. Wie ist das? Ich habe ihn vorher gefragt, mit Entschuldigung sagen. Sie würden sagen, es hat mir einfach gut getan. Wie wichtig ist es? Wir haben jetzt Weihnachten, Emotionen und dann sagt man ja Weihnachten, dann sollen wir versöhnen und sich entschuldigen etc. Wie wichtig ist es, dass man nach so einem Wutausbruch kommt und sagt, es tut mir leid?
Es kommt darauf an, was man gemacht hat. Ich meine, wenn er sein Navi-Gerät einfach auf dem Boden ohne zertrümmern, kann ich ja nachher schon sagen, hat man gut getan. Oder die Frage ist ja immer, wie geht das bei denen rundherum? Wenn die Leute wissen, dass man Platzpatrone ist, oder, dann nachher sind die ja eigentlich schon ein bisschen daran gewöhnt. Aber es gibt Leute, die einfach furchtbar verschrecken. Und möglicherweise, ich finde, wenn man das Navi zertrümmert, das geht ja noch, aber manchmal kann man ja dann eine Breitseite von Vorwürfen loslassen. Und das ist ja dann ganz sicher nicht richtig, oder? Die hat man vorher gescheiter in einem kleinen Ärger noch menschlich formuliert. Und in dieser Situation ist natürlich sich entschuldigen sicher richtig. Wobei viele Leute sagen ständig Entschuldigung, Entschuldigung und meinen es überhaupt nicht, oder? Also ich finde, Sepp hat ja dann auch keinen grossen Wert. Sondern wenn man sich schon entschuldigt, muss man wirklich sagen, also es tut mir wirklich leid. Und manchmal tut es einem ja auch wirklich leid. Aber ich finde auch der andere Punkt, dass es ist eben auch, gerade ein Wutausbruch kann etwas sehr vital sein. Und dann müssten vielleicht auch die lernen, die so furchtbar Angst haben vor dem Wutausbruch.
Sie nicken einstimmig. Ich möchte noch einmal kurz zurück zu der Glückskette, Roland Schanneri. Da kommen, da haben die so Sammeltage, da kommen ganze Haufen Telefonien und damit auch ganze Haufen Geschichten. Was ist, gibt es so etwas wie die berührendste Geschichte von Spender?
Ja, da gibt es wahrscheinlich eine ganze Reihe. Also eine, die mich sehr berührt hat, war, als wir an einem Sammeltag, übrigens auch um ein Kind gegangen, in Krisen- und Kriegssituationen, ein Elternpaar angerufen hat und gesagt, ihr Kind sei vor einem Jahr gestorben, sei sehr gelitten unter dem, sei zum Beispiel das Kinderzimmer nicht angerührt, wäre fast einem Jahr alles genauso klar, wie sie war. Und jetzt vor etwa 14 Tagen haben sie gesagt, jetzt müssen wir irgendwie drüber wegkommen. Haben das Kinderzimmer aufgeräumt und haben das Kessel gefunden von diesem Kind, wo ein Betrag war, den sie selber zusammengespart hat. Und das hat ihnen dann schon ein bisschen wehgetan. Er hat gesagt, für was brauchen wir jetzt das Machen mit dem Geld, wo unser verstorbenes Kind gespart hat. Und dann hat mir der Vater gesagt am Telefon, und heute habe ich den ganzen Tag zugelassen und jetzt weiss ich, was wir damit machen. Wir spenden das anderen Kindern in Not. Das ist, glaube ich, im Sinn von unserem Kind gewesen. Ja, als ich das erzählt habe, dann fängt die Stimme schon ein bisschen an zu flattern. Yeah. Das erzählst du nicht einfach so, wie irgendjemand, der sagt, mir Würst verkauft und jetzt schicken wir dir Erlös euch, oder? Also, so gibt es schon noch eine ganze Reihe von Geschichten, wo man merkt, wie gross das Engagement ist von den Leuten. Auch wenn mir eine ältere Frau anruft und sagt, sie können es sich eigentlich nicht leisten, aber sie hat heute die erste AHV in ihrem Leben bekommen. Und die tut sie uns jetzt spenden.
Die ganz?
Die ganz. Da muss ich sagen, Chapeau. Und da kommt es auch nicht auf die Höhe vom Betrag drauf ab. Wir haben manchmal Geld im Sack und könnten eine hunderte Noten geben, würde es nicht so merken, dass es dir fehlt. Aber ein Kind, das vielleicht seine 3 Franken oder seine 8 Franken spendet, was mit Abtröchnen, oder gut, Abtröchnen ist heute nicht modern, die Firma Miele hat das alles aufgehoben, aber sonst mit irgendwelchen Hausarbeiten, vielleicht ein 50 pro Woche bekommen und so, und das nachher spendet anschliessend. Das berührt mich, solche Sachen. Das Engagement, die Gesinnung, die hinter dem Spenden steht.
Gibt es auch lustige Spenden? Das ist ein bisschen ein Gegensatz, aber...
Ja, also die originellste Spende hat mir ein Autobahnpolizist gegeben, während einer Grosskontrolle vom Pannenstreifen, morgen 20 vor 1. Zuerst hat er gemeint, ich hätte vielleicht ein bisschen gestürmt, ich habe nämlich zuerst den falschen Ausweis gegeben und so. Und dann wollte er wissen, wo ich herkomme. Er sagte, mir gibt es noch etwas vorher geschaffen für Glückskötti. Sie ist dann um Ruanda gegangen. Er wollte wissen, warum man sich den Köpfe zusammenschlägt und so. Haben wir es dann probiert zu erklären, wie ein Journalist das macht. In 2 Minuten 13 habe ich ihm dann gesagt, wie das ist auf der Welt. Und dann ist er dann gleich so beeindruckt, dass er gesagt, er wolle etwas spenden, bei Einzahlungsschein. Er ist nachher zum Polizeiauto gelaufen, ziemlich weit vor. Das war dann imposant, Verfolgerposition, Nagelbrett und so. Und dann kommt er zurück und gibt mir 200 Noten und sagt, das ist für das, was ihr hier sammelt. Das Lustige daran ist, dass der Polizeirekrut, der hinten einen wieder eingewunken hat, die Verkehr rein, nicht so ist nachgekommen, warum der mir das Geld gibt und so. Und gesagt hat, mal etwas anderes, he? Der Zucker, der das Auto, der Automobilist, der kassiert. Morgen um 12:45 auf dem Pannenstreifen.
Erleben Sie mit den Leuten, die zu Ihnen kommen, für Ina Kast, auch ja, lustige Sachen wahrscheinlich weniger oder schöne Sachen?
Ja, schöne Sachen auf jeden Fall. Also lustige Sachen, so lustige Sachen natürlich nicht. Also wenn zu einer Psychotherapeutin, Psychotherapeut kommt, hat ja ein Problem, möchte gerne an dem Problem arbeiten, möchte vielleicht den Sinn im Leben finden. Und das Schöne daran ist natürlich, wenn zum Beispiel jemand, der vielleicht zum Beispiel ein Leben lang immer unter Autoritäten gelitten hat, immer, wie sobald eine Autorität kam, ist klein geworden ist, sein Potenzial nicht hat können ausschöpfen und man schafft an dem und eines Tages sagt er plötzlich so, und jetzt bin ich beim Chef gewesen und habe gefragt, ob ich mehr Geld bekomme und der hat gesagt, ich habe schon lange auf sie gewartet und jetzt mache ich das in Zukunft besser. Also das so alte Muster, oder, wo ja einem zum Teil ein Leben lang prägt, die können natürlich in einer Psychotherapie können die verändert werden und das sind einfach sehr, sehr schöne Momente. Also wo man das Gefühl hat, doch, es hilft etwas. Oder wenn jemand, der zum Beispiel die ganze Zeit sagt, das ist, alles hat überhaupt keinen Wert, das ist sowieso alles banal. Und man bringt die Leute wieder so näher an ihre Emotionen an, eben über das, was wirklich zählt. Und sie dann plötzlich sagen, Mensch, das Leben ist ja ganz reich. Also so etwas, da hat man dann das Gefühl, man hat einen richtigen Beruf.
Und wie machen Sie es denn, wenn Leute mit schwierigen Sachen zu Ihnen kommen? Irgendwann ist hat man dann vielleicht auch genug Schwieriges gehört. Was machen Sie selber?
Also das stimmt natürlich, oder? Die Leute kommen mit schwierigen Sachen und wir sind ein Stück weit, sind wir ja auch trainiert. Also zum einen fühlen wir mit, ohne mitfühlen geht das ja gar nicht, aber dann tun wir auch wieder einen Schritt zurück, weil dann tun wir darüber reflektieren, weil es hat keinen Wert, dass man einfach miteinander im Gefühl innen versucht. Also ein Stück weit ist es Training. Und das andere ist natürlich bei mir eigentlich sehr einfach, weil ich habe im Grunde genommen immer 3 Leben gehabt. Ich habe Praxis gehabt, ich habe Schreiben gehabt und ich habe die Universität gehabt. Und das sind ja wieder ganz andere Bereiche, oder? Das sind, braucht auch wieder etwas ganz anderes von einem. Und gibt natürlich vielleicht auch mehr ganz unmittelbare auch Rückmeldungen, oder? Also, in der Universität kommt man sofort Rückmeldungen über von den Studenten, wenn das in dem Fall nicht so toll ist. Oder auch mal strahlend, wenn's toll ist. Und das holt andere Aspekte von der eigenen Persönlichkeit aus. Und den finde ich einfach, muss man auch genug laufen. Weil beim Laufen kann man so etwas sehr gut verarbeiten.
Und schwimmen, Sie schwimmen gerne?
Ja, ich schwimme gerne, ja. Aber beim Schwimmen tue ich eigentlich nicht Probleme wälzen.
Beim Laufen?
Höchstens noch Träume erinnern. Ja, das Wasser wälzen und schnell.
Roy Janere, Sie gehen nicht in Pension.
Mm-mm.
Gut. Also, was machen Sie, nachdem dass Sie nicht mehr offiziell für Glückskette tätig sind?
Ich probiere eben, was ich am Anfang gesagt habe, ein bisschen verwesentlichen und entschleunigen. Und da habe ich 2 Buchprojekte zum Beispiel auf mich zukommen, mittelfristig. Ich studiere eine neue Radiosendung um, werde ab und zu auch noch ein Mandat für Glückskötti machen, aber sehr gezielt und abgeschlossene Sachen. Ich fotografiere, mache Bodenbilder. Bodenbilder, ja. Ganz banal zwischen den Füßen fotografieren. Das ist toll. Die schönsten Bilder macht nämlich der Boden und die Natur. Und im April mache ich auch eine Ausstellung im Dialog mit einer Textilkünstlerin, die ab den Bodenbildern, die Fotos sind, Textilbilder macht, ganz etwas Spannendes, mit der Gabi Frey zusammen. Daneben möchte ich eben noch gewisse Reisen jetzt planen etc. Das sind so die mittelfristigen Ziele. Das kurzfristige Ziel wäre, dass ich mit der Frau Kast noch einmal weiter diskutieren möchte, eine Stunde. Da müssen wir dann mal noch einmal treffen, wo wir verstehen einander hervorragend.
Frau Kast, auch Sie sind zu sehen und zu hören. Sie sind mit Ihrem Buch unterwegs. Wo ist nächstes Mal?
Ich bin also nächstes Mal gerne nicht mit meinem Buch unterwegs, sondern nächstes Mal bin ich bei der Volkshochschule Zürich mit dem roten Buch vom C.G. Jung. Mit meinem Buch unterwegs bin ich jetzt ein paar Mal in Deutschland in Buchhandlungen. In der Schweiz glaube ich im Moment nicht. Ja. Und miteinander weiter diskutieren, das finde ich, gut, das könnten wir ohne weiteres, ja.
Eine Frage habe ich noch, das mit dieser Versöhnung und so, das hängt mir noch ein bisschen nach. Mhm. Es ist der letzte Sonntag vor Weihnachten und da kommt der Familienschluch und bei ganz vielen Familien ist das der richtige Moment zum Krachen. Mhm. Wie verhindert man das am besten?
Indem man eben nicht denkt, dass es alles so harmlos muss gehen, dass alles so plötzlich Leute, die ganz viel Konflikt haben miteinander, jetzt kommt Weihnachten und jetzt sind so lieb miteinander, das wird es so nicht sein, sondern man muss eigentlich bereits einen Krach so ein bisschen einbeziehen, vorweg sich darauf einstellen und dann passiert unter Umständen nicht. Aber ich finde einfach so die Idee, jetzt ist Weihnachten, jetzt muss man einander lieben, jetzt muss man sich versöhnen und so weiter. Ich finde, das sollte man besser über das ganze Jahr machen und an der Weihnachten kommt man einfach zusammen und die Kinder sind da in den Päckchen und man isst gut miteinander und man kann sich ja auch mal wieder an Schuhe bringen, wo ist eigentlich jeder? Und gerne nicht so jetzt schon die grosse Harmonie aufbeschwören, je harmonischer ich denke, dass sie muss, umso gefährlicher ist es, dass dann irgendetwas platzt.
Das ist wie mit der Vorfreude. Wenn man sich wahnsinnig auf etwas freut, dann ist es nachher ist nicht mehr so schön.
Kann sein, ja.
Danke vielmals, Verena Kast und Roland Schanere, dass Sie zu uns ins Persönliche sind. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Sonntag, auch Ihnen, die da sind. Merci vielmals.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.